Freitag 22.
Aha.
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 Heute habe ich gelesen, SRG-Umfrage zeigt hohe Zustimmung zu allen Vorlagen. OECD Mindeststeuer auf deutlichem Ja-Kurs, Covid-Gesetz auf der Kippe. Das Klimaschutzgesetz oder auch eine gegen alle. Die sind ein paar Beispiele von die Titel vom Medien gerade jetzt über die Abstimmung, die kommt jetzt im Juni, 18. Juni. Herzlich begrüße ich Sie alle zum Radio Einfluss, das sozialistische Gespräch. Und ich bin Christina Sasaki vom Team Ethik 22. Und heute haben wir einen In-House-Gast, Thomas Wallimann, Ethiker und auch Leiter von die Ethik-Institut Ethik 22.
Guten Abend miteinander.
So, wir fangen immer an auf der persönlichen Ebene. Und weil wir haben nicht für fast ein Jahr eine eidgenössische Abstimmung gehabt. Das heisst, es ist eine außergewöhnliche Situation, überhaupt abstimmen auf der eidgenössischen Ebene. Um unsere Stimmen für die Abstimmung. Was bedeutet damals überhaupt Abstimmung für dich? Oder können abstimmen? Warum sollen wir überhaupt abstimmen?
Ja, für mich bedeutet Abstimmen Teilhabe an, wie unsere Gesellschaft gestaltet wird, Teilhabe auch daran, wie der Staat soll aussehen, können das Gefühl haben, das läuft nicht einfach alles ohne mich, auch wenn das nicht immer so einfach ist. Und auch jetzt vielleicht zu merken, wenn du sagst, dass wir eidgenössisch vor einem Jahr das letzte Mal abgestimmt haben, zu realisieren, dass ja zwischendrin kantonale Abstimmungen gewesen sind. Also, dass wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen immer wieder gefragt werden. Und in dem Sinn ist es für mich etwas Wichtiges, was mich als Bürger von dem Land auszeichnet.
Aber viele haben das Gefühl, wenn ich abstimme, es wird gar nichts. Und darum frage ich, warum sollen wir? Speziell, wir haben das nicht gehabt, vor etwa einem Jahr ungefähr, und das hat keinen Einfluss, vielleicht.
Ja, der Eindruck stimmt natürlich. Also das ist ja nicht nur beim Abstimmen so, sondern auch sonst in der Politik hat man das Gefühl manchmal, dass man scheinbar nur ein Nümmerli ist oder etwas Kleines und dass das nichts wirkt. Das täuscht aber, weil sich ja beim Abstimmen gleich viele miteinander verbindet. Zum einen bringt es zum Ausdruck, dass wir nicht einfach alle das Gleiche denken und meinen. Und es ist wichtig zu sehen, dass ich nicht allein bin, selbst wenn ich vielleicht verliere und nicht Mehrheit habe. Das ist sicher das eine. Und das Zweite ist, es ist auch ein Zeichen für eine Regierung, die wir ja auch gewählt haben. Es ist ein Zeichen für eine Regierung, dass sie nicht machen kann, was sie will. Also, wir haben ja auch ein Verständnis dafür, selbst wenn Abstimmungen nur ein Ja-Nein haben, wissen wir, aha, wenn es 49-51% ist, dann muss man das Zeug schon ein bisschen neuer anschauen. Wenn etwas 60-40% ist in der Schweiz jetzt bei eidgenössischen Abstimmungen, dann gehen wir davon aus, es ist ziemlich klar. Also, das sind, ich sage jetzt mal, das sind so Hinweise, wie man das liest. Oder wir haben ja häufig auch Abstimmungen, sei es in den Dörfern oder zum Beispiel in den Kantonen, wo man, wenn etwas runterfällt, dann weiss man, aha, da müssen wir noch mal ein bisschen reden drüber. Also es sind Formen von Partizipation, die eben mehr sind, weder nur das, was man vielleicht am Schluss dann auf dem Papier hat. Und das andere ist eben, es ist eine Form von Einfluss. Und wer unser Radio auch Einfluss heisst, viele kleine Stimmen, viele Gedanken prägen eben mit der Zeit gleich etwas Grösseres.
So, ich finde es interessant, du hast gesagt, dass die Regierenden oder vielleicht auch Gesetzgeber, die müssen auch wissen, dass die nicht Vollmacht über alles, dass die kann machen, was sie will. Und das ist eigentlich die Grundlage von dieser Covid-Gesetz, oder? Einfach, oder der Gegner, das macht massvoll, hat das eingereicht. Die sagen, hey, wir brauchen das nie mehr. Kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, an was geht es überhaupt in der Covid-Gesetz? Und dann, was ist die hauptsozialethische Frage dazu?
Es geht tatsächlich bei dieser Änderung vom 16. Dezember vom Covid-19-Gesetz geht es darum, dass gewisse Massnahmen, die eigentlich jetzt im Sommer 2023 auslaufen würden, verlängert werden um ein Jahr. Also da geht es darum, dass man nach wie vor könnte zum Beispiel ein Zertifikat verlangen, wenn das wieder ist, oder dass Medikamente könnte ohne größere Prüfung Patientinnen und Patienten gegeben werden, wenn das nötig wäre, falls beispielsweise die Pandemie oder etwas Ähnliches wieder ausbricht. Und da dagegen ist das Referendum ergriffen worden und das ist zustande gekommen und darum tun wir über die Verlängerung von dem Covid-19-Gesetz abstimmen. Wir wissen natürlich, die Pandemie 2020, Frühling 2020 und die Massnahmen vom Bundesrat sind damals notrechtlich ergriffen worden. Die sind dann im Nachhinein vom Parlament abgesegnet worden. Gegen das ist das Referendum ergriffen worden. Und darum haben wir nachher jetzt schon, stimmen wir jetzt schon das dritte Mal darüber ab. Und es sind ja verschiedene Kräfte, die sich da auch äußern und die eben durchaus auch wieder zeigen, wie wichtig es in einer Demokratie Möglichkeit ist, dass sich kleine Gruppen, also das sind 50'000 Leute, die da eine Unterschrift gegeben haben, können sagen, über das wollen wir abstimmen, das lassen wir nicht einfach so durch. Und das zwingt den Bundesrat und das Parlament, Argumente auf den Tisch zu legen, wieso sie das sehen oder wieso andere das nicht sehen. Man könnte an und für sich sagen, selbst wenn auch da bei dieser Abstimmung Gegner vom Covid-19-Gesetz sagen, wir wollen wieder Normalität, wir wollen wieder normale demokratische Verhältnisse, wir wollen nicht mehr, dass auf Basis von Notrecht da Pandemiepolitik betrieben wird. An und für sich ist Tatsache, dass wir über das abstimmen, bereits der Beweis dafür, dass wir wieder normale politische Verhältnisse haben.
Schau mal, es gibt alle, die eine Frage bringen, Anni, du bist jetzt auf der Buni. Ist das wirklich eine Frage, die sie haben, oder? Hat sie uns versehen, den Hand aufgehabt? Ja, aber vielleicht alle, sie können noch einmal einloggen und ausloggen und sicher sehen, dass der Mikrofon eingeschaltet ist. Aber was ich finde spannend, Thomas, ist die Idee vom Notrecht, wo genau das ist ein Grund, wo du hast gesagt, ist wichtig zum Abstimmen, dass man gibt das Signal, die Leute oben durch darf nicht machen, was die will. Und genau das hat der Massvoll wollen aussagen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, es gibt immer mehr Krisen. UBS ist auch ein Fall, wo Notrecht ist eingeschaltet. Und müssen wir mit mehreren Krisen, die kommt vor, ein bisschen tiefer reflektieren, die Rolle des Notrechts?
Es ist sicher so, dass das Recht ja immer eine gewisse Zeit braucht, bis es funktioniert. Und in dem Sinn wird das Recht an und für sich für Normalsituationen gestaltet. Darum hat ja der Staat auch die Möglichkeit vom Notrecht, weil eben in Krisen schnell reagiert werden muss und der demokratische Prozess immerhin unter Einbezug von der Bevölkerung oder von einem Parlament braucht immer Zeit. Und das ist an und für sich der rein pragmatisch-praktische Grund. Aber man kann natürlich auch aus einer sozialethischen Frage, und das ist das, was du vorher gefragt hast, letztendlich geht es eben sozialethisch um die Frage, wie tun wir in einer Demokratie die Leute von einem Volk einbeziehen in der Entscheidungsfindung und in der Gesetzgebung. Und in dem Sinn ist das eine Frage nach den Formen von Partizipation. Und wir sind uns daran gewöhnt in unserem Land, dass die Partizipation sehr fundamental ist, sehr auf den Einzelnen bezogen ist und dass wir gerne bei allen möglichen Fragen bis ins Detail hinein gerne mitreden wollen. Und in dem Sinn ist eigentlich das auch Ausdruck von dem Anspruch nach Partizipation in diesen Notsituationen und nach Möglichkeit eben auch über diese Notsituationen raus. Also, Man kann durchaus auch sagen, die Tatsache, dass so ein Referendum möglich ist und dass man über das diskutiert, ist an und für sich bereits wieder eine Möglichkeit, zum zeigen, wie Partizipation in dem Land funktioniert. Aber es gibt auch noch ein zweites Kriterium, das wichtig ist, in dem Zusammenhang, wo auch ethisch muss angeschaut werden, oder? Ethisch muss man, es ist immer heikel, wenn die Macht sich konzentriert. Also alles, was sich auf etwas und auf ein einziges Fall konzentrieren, wenn etwas totalitär wird, wird es immer heikel. Ethisch, weil wir in einer Welt leben, die unvollkommen ist und wo es Spannungen gibt. Und in dem Sinn ist die Tatsache, dass wir mitbestimmen können und dass wir solche Themen diskutieren können, immer eben auch ein Machtbeschränkungsmittel und die braucht es, wenn man zum Wohl von allen Menschen will. Funktionieren.
Aber das finde ich spannend. Aber gleich habe ich die Frage weiter, wenn wir leben fast in einer Zeit von Krise, oder? Und heisst das, dass Das Notrecht von der Bundesrat ist etwas, wo man wird häufiger erleben und man muss kritischer werden. Oder ist das, weil wir so viele Krisen haben, man muss einfach mit dem umgehen?
Die Schwierigkeit ist die, wir leben, das sage nicht ich, sondern das habe ich bei Politologen und anderen Leuten gelesen, wir merken ja, dass unsere Welt zurzeit krisenhafter ist und dass Krisen schneller aufeinander kommen. Wir merken vielleicht auch, dass gewisse Sachen, die wir uns daran gewöhnt sind, so langsam an Grenzen kommen. Und in dem Zusammenhang kommen auch traditionelle Rechtsformen vielleicht dann an Grenzen. Und das heisst, im Moment sind wir vielleicht in einer Phase, wo der Griff zum Notrecht und die Versuchung zum Griff zum Notrecht grösser wird, weil man den Eindruck hat, das sind Krisen, die man muss bewältigen. Es kann durchaus dazu führen, dass wenn wir über das nachdenken, dass wir vielleicht auch wieder auf neue Formen kommen, die ich auch noch nicht kenne, wie man rechtlich, rechtsstaatlich verbindlich und gut fundiert kann handeln, wenn Krisen grösser werden und wenn sie uns stärker bewegen.
Schau, ich bringe da alle wieder auf die Bühne, um zu schauen, wenn sie oder er Fragen haben und ein Mikrofon parat hat. Und sonst gehe ich ein bisschen weiter. Es gibt ein zweites und drittes Abstimmungsthema, das heisst ein Referendum gegen den indirekten Gegenvorschlag von der Gletscherinitiative, der Klimagesetz wird das benannt im Moment. Kannst du auch uns eine kurze Zusammenfassung geben, um was es geht und dann auch, was sind die hauptsozialethischen Fragen, die tangiert sind?
Ausgangspunkt ist ja der, dass wir merken, dass die Art und Weise, wie die Menschen leben, nicht nur Auswirkungen auf die Menschen hat, sondern auch Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf unsere Natur, auf insbesondere unser Klima und dass wir in einer Phase leben, wo Temperaturen auf dem Planeten ansteigen, mit zum Teil gravierenden Folgen für die Art und Weise, wie wir leben. Stichwort Überschwemmungen, Stichwort Katastrophen, Stichwort Migrationsfolgen etc., wo man merkt, wenn wir so weiterfahren, machen wir das Leben auf dem Planeten wahrscheinlich ziemlich schwierig. In dem Zusammenhang haben Länder 2019 in Paris beschlossen, sie wollen insbesondere den CO2-Ausstoß beschränken, weil man weiss, der CO2-Ausstoß ist einer von den Gründen, wieso die Temperaturen auf dem Planeten steigen. CO2-Ausstoß hat hauptsächlich mit dem Verbrennen von fossilen Energieträgern, also Erdöl und Erdgas, zu tun. Aber auch zum Beispiel in der Landwirtschaft wird das produziert, durch Kühe notabene. Also das heisst, wir haben einen relativ grossen Hebel, wo man dort etwas machen kann. Und die Schweiz hat sich verpflichtet und dort hat zum Beispiel auch das Schweizer Volk dadurch ja gesagt, dass es nie ein Referendum dagegen ergriffen hat, dass wir mitmachen bei dem Ziel, bis 2050 den CO2-Ausstoß zu reduzieren, zu beschränken, damit man die Temperaturanstieg auf der Welt kann begrenzen. Und in dem Zusammenhang ist die Gletscherinitiative 2019 auch entstanden, die gesagt hat, man muss ab 2050 verbieten, dass man noch Benzinmotoren braucht, dass man Ölheizungen braucht, weil das sind die grössten Produzenten von CO2. Die Initiative hat der Bundesrat gefunden, geht zu weit, das Parlament auch, und sind aber gefunden, gleich muss man das Ziel erreichen und haben einen sogenannten indirekten Gegenvorschlag formuliert. Das heisst, anstatt auf der Verfassungsebene regelt man jetzt die Frage auf der Gesetzesebene im Rahmen von dem Klimagesetz. Das ist referendumsfähig, gegen das ist das Referendum ergriffen worden und darum stimmen wir ab.
Und zum Beispiel, es gibt die SVP als einzige Partei, die dagegen ist und nicht wirklich fokussiert auf ihre Argumentation, aber was sind die Annahmen oder die Wertgrundlagen, die sie brauchen für ihre Position?
Ja, ich glaube, man muss von der Sache argumentieren, Station herkommen und sagen, wenn beispielsweise gehen Sie davon aus, dass das zum Verbot von Benzinmotoren, Ölheizungen etc. führt, auch wenn das so nicht im Gesetz direkt steht. Und das heisst, für Sie ist damit die Lebensqualität eingeschränkt und das macht insofern die Lebensqualität von sehr vielen Menschen halt auch schwierig, die es nicht vermögen, auf Solarenergie umzustellen, auf Elektroauto umzustellen. Also man kann sagen, es hat durchaus ein Argument dabei, wo sagt, ja, es kann ja nicht, es können nicht alle sich einfach so schnell auf die neuen Anforderungen einstellen und insbesondere vermögen das auch nicht alle. Also, durch das werden die Preise raufgehen, ist eines von den Argumenten. Und man könnte dadurch durchaus herauslesen, ist eine bestimmte Grundhaltung da. Wir müssen doch auch auf die schauen, die das nicht können. Also man kann nicht einfach nur Gesetze machen, wo vielleicht ein kleiner Teil von der Bevölkerung problemlos erreichen kann und einen Haufen nicht. Und das ist ein Argument oder das ist eine Wertsicht, die man muss berücksichtigen, wenn es um die Fragen geht.
Mhm. Und dann sage ich mal von einer Grünpartei-Perspektive, was sind die Annahmen oder Wertgrundlagen?
Da kann man natürlich sagen, dass das Verhältnis vom Mensch zu seiner Umwelt im Vordergrund steht und dass weniger, nein, das kann man nicht so sagen, aber dass vor allem der Schutz von der Umwelt langfristig gesehen am Mensch mehr nützt und dem Mensch mehr auch Lebenserfüllung gibt. Und darum muss man primär mal die Umwelt und die Natur schützen, den Planet schützen. Und dazu muss man halt auch in Kauf nehmen, dass Einzelne dann übermässig müssen den Preis dafür zahlen. Also man kann sagen, dort ist auf Kosten, damit die Natur kann überleben, müssen halt auch Menschen verzichten. Und das trifft halt einige übermässig. Je nachdem hofft man, dass man das mit anderen Mitteln ausgleichen kann, würde ich jetzt mal sagen.
Und jetzt haben wir ein drittes Thema zum Abstimmen und das ist das Steuerthema. Und dann bitte ich dich auch um eine kurze Erklärung und auch dazu eine sozioethische Perspektive.
Spannend bei der Mindestbesteuerung von grossen Unternehmensgruppen in der Welt ist ja, dass die Schweiz da nicht allein ist. Das sind mindestens 140 Länder, die im Rahmen von der OECD und von der G20 sich sagen, angesichts von der Digitalisierung und Globalisierung von der Wirtschaftswelt, können wir nicht mehr einfach nur in jedem Land einzeln derartige riesige Unternehmen besteuern. Weil man weiss, die Unternehmen, die grossen globalen Unternehmen, haben ja eine Wirtschaftsmacht, die grösser ist als sehr viele Länder. Wir haben das jetzt schon nur diskutiert im Zusammenhang mit der UBS, wo eigentlich eine Wirtschaftsmacht ist, fast so gross wie die Schweiz. Und das muss man miteinander angehen. Das ist, und man hat sich da auch geeinigt, dass der Gewinn von Unternehmen, die mehr als 750 Millionen Umsatz haben, dass der Gewinn überall in diesen Ländern mit mindestens 15% besteuert wird. Das ist für die Schweiz insofern spannend, weil in der Schweiz einzelne Kantone natürlich nicht so hoch Unternehmen besteuern. Und es ist so, dass in der Schweiz einige Unternehmen von dieser Massnahme betroffen sind. Das sind zum Teil Schweizer Unternehmen, sind aber auch ausländische Unternehmen, die in der Schweiz sitzen.
Und es gibt im Kanton Basel Stadt und Zug solche Unternehmen, die wirklich bringt mehr Steuereinnahmen für die Kantone. Und intern ist das nicht ein riesiges Problem. Wie wird das verteilt?
Genau, das ist die ethische Hauptfrage, die du vorher gefragt hast. Insbesondere lustig oder interessant ist, dass wir an und für sich im Parlament und im Bundesrat niemanden haben, der gegen die Mindeststeuer ist, wie sie die OECD vorschreibt. Natürlich auch, weil wenn wir sie nicht einführen würden, könnten andere Länder bei uns die Differenz zu diesen 15% abschöpfen.
Und also, was heisst das genau, die können das abschöpfen?
Also die können bei uns verlangen, schaut, ihr habt nur 13%, die 2%, die ihr nicht einzieht, die müsst ihr uns jetzt geben, weil wir haben abgemacht, dass alle 15% verlangen. Und dann holen die Länder das Geld in ihre Länder. Also dann haben sie nicht wir, sondern haben sie die anderen. Das ist klar, das will ja kein Land ernsthaft aus eigenem Interesse nicht. Spannende in der Schweizer Abstimmung ist nicht so sehr, ob man dafür oder gegen die Mindeststeuer ist, sondern wie wird der Mehrertrag verteilt. Wir wissen nicht ganz genau, wie viel Geld das gibt, aber es sind eben die beiden Kantone Zug und Basel-Stadt, wo wahrscheinlich massiv mehr Geld werden, Steuereinnahmen werden haben, weil sie solche Unternehmen beheimatet. Und jetzt ist die Frage, wie tun wir diese Mehreinnahmen verteilen? Und dort ist das Spektrum zwischen denen, die sagen, es gehört alles dem Bund, und den anderen, die sagen, es gehört alles den Kantonen. Der Vorschlag, der vorliegt, heisst, ein Viertel geht zum Bund, drei Viertel geht zu den Kantonen. Und jetzt ist das an und für sich eine Frage von der Verteilgerechtigkeit aus ethischer Perspektive. Wie viel kann man am Bund zumuten? Wie viel darf man den Kantonen geben? Das ist auch eine Frage vom Föderalismus, letztendlich auch eine Frage von der Subsidiarität. Auf welcher Ebene tut man das ansiedeln?
So, das heisst, wenn wir Ja abstimmen, wir stimmen ab für eine Verteilung, ein Viertel geht auf den Bund und drei Viertel nach den Kantonen.
Ja.
Und wenn wir wie auch immer mit Abstimmungen, sind nicht einverstanden mit dem Detail. Das heisst, was könnte man machen?
Die Gegner von dieser Abstimmung sagen, weil sie nicht einverstanden sind mit dieser Verteilung, weil sie die für ungerecht halten, weil sie sagen, die fördern den Steuerwettbewerb, was Ungerechtigkeiten fördern zwischen den Kantonen. Die sagen, man muss Nein stimmen und dann werden wir ganz schnell ein neues Gesetz haben, weil wir ja alle wollen, dass das Gesetz kommt und dann wird man einen neuen Verteilungsschlüssel bringen.
Ist das realistisch, dass so schnell ein neues Gesetz wird kommen?
Es scheint, es könnte realistisch sein, ich zweifle aber daran, insbesondere weil wir im Herbst noch nationale Gesamterneuerungswahlen vom Parlament haben, was uns ja einen Abstimmungstermin wegnimmt. Also ich sage jetzt mal, ich gehe eher davon aus, dass es nicht auf Anfang 24 möglich ist. Aber wir haben die Freiheit. Also wir können uns die Freiheit nehmen. Das ist klar. Ja. Aber ich glaube, die spannende Frage ist eben die, was für eine Vorstellung haben wir, was Steuern bedeutet? Was für eine Vorstellung haben wir, was Wettbewerb bedeutet? Und was für eine Vorstellung haben wir über das, was eigentlich Gleichbehandlung oder Gleichberechtigung bedeutet zwischen den Kantonen? Und das hängt davon ab, wie weit wir überzeugt sind davon, dass der Wettbewerb und das Wetteifern uns mehr Wohlstand bringt oder ob wir davon ausgehen, wir müssten vielleicht ab und zu mal auch angeben können, weil wenn der Unterschied zwischen denen, die haben und denen, die nichts oder die wenig haben, zu gross werden, ist das frustrierend und das ist auch nicht gut fürs Zusammenleben in einem Land. Also wenn die Vertretungen von armen Kantonen dann immer wie Bittsteller fast behandelt werden, wenn sie mit reichen Kantonen zu tun haben. Also es geht letztendlich um die Frage von der Respektierung der Einzelnen, auch im Wissen darum, dass halt vielfach auch Glück oder glückliche Umstände dazu geführt haben, dass wir so ungleiche Verhältnisse zwischen den Kantonen haben.
In dem Fall, die klassischen föderalistischen Fragen.
Ja, es ist, aus der sozialethischen Perspektive ist es eigentlich die Frage nach dem Subsidiaritätsprinzip. Was muss auf welchen Ebenen angesiedelt sein? Welche Fragen können auf welcher Ebene am besten beantwortet werden? Und es ist natürlich nachvollziehbar, dass die, die haben, sagen, ja, wir können es am besten auf unserer Ebene machen. Die, die wenig haben, vielleicht eher davon ausgehen, wir müssten eigentlich teilen, nicht nach dem Prinzip, ob du gerne willst, sondern es müsste eigentlich jemand übergeordnet die Verteilung ein bisschen besser steuern. Sprich, der Bund müsste mehr haben zum Verteilen.
Ich frage auch, die drei Viertel, die gar nicht die Kantone, ist das auch gerecht verteilt im Sinn von, wie reich oder arm die Kantone sind oder alle haben die gleiche Menge über oder wie läuft das genau?
Das Interessante ist ja, dass wir mit dem Finanzausgleich eine politische Umsetzung von dem haben, was in der Sozialethik Subsidiaritätsprinzip oder auch Gemeinwohlprinzip heisst. Nämlich, was ist jemandem zuzumuten, damit es allen gut geht? Das ist eine Frage vom Mass und eine Frage von der Zumutbarkeit. Natürlich ist es so, wenn die Kantone, die jetzt mehr Gelder überkommen durch die OECD-Mindeststeuer, also durch die Ergänzungssteuer, wie sie genau heisst, dass die natürlich im Finanzausgleich nachher auch stärker belastet werden. Also was Zug oder Basel-Stadt, wenn wir jetzt die beiden Kantone nehmen, die immer genannt werden, mehr werden verdienen, werden sie natürlich auch mehr in nationalen Finanzausgleich müssen einzahlen. Das heisst, von dem Geld kommt am Schluss schon auch wieder allen Kantonen etwas zu gut. Die Frage ist, und das wird unterschiedlich beurteilt, ist das den Armen zumutbar, dass sie zwar mehr überkommen, aber gleich den Differenz zu den reichen Kantonen noch grösser wird, wieder als sie jetzt ist, weil im Verhältnis natürlich der reiche Kanton mehr behalten für sich selber. Und das ist eine Frage vom Abmessen. Und ich denke, wie das in unserer schweizerischen Politik ist, und dann sind wir wieder am Anfang, wo wir ganz angefangen haben, das ist eine Frage vom permanenten Aushandeln. Aber es ist letztendlich auch die Frage, wie wir Gemeinwohl verstehen und ob wir eben eher darauf vertrauen, dass Wetteifern uns gemeinsam weiterbringt oder dass eine Form von Teilen und Rücksicht nehmen und vielleicht ab und zu auch mal verzichten, uns gemeinsam weiterbringt. Das sind zwei Menschenbilder letztendlich, die sich da auch ein bisschen treffen und wir werden über das müssen im Gespräch bleiben, anders geht nicht.
Genau, und das ist vielleicht die Antwort zu meiner letzten Frage. Was ist ein Gedanke oder eine weitere Frage, dass du gerne uns schenken würdest? als Schluss von heute Abend?
Ja, ich glaube, alle die Vorlagen, und das ist ja etwas, was unsere eidgenössischen Abstimmungen prägt, beinhaltet immer wieder Wertvorstellungen. Also letztendlich geht es auch immer wieder um die Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Und das Interessante ist, wenn man die Abstimmungen von dem 18. Juni anschaut, dass es drei Bereiche von dem betrifft, wo man gemeinhin in der Ethik als Nachhaltigkeitsprinzip anschaut. Nämlich, es betrifft auf der einen Seite unser Verhältnis zur Umwelt, zur Natur. Schaue ich die nur als Ressourcen an? Oder schaue ich die als etwas an, wo Wert in sich hat, wo ich muss Sorge dazu haben, wo ich eine Verpflichtung habe, auch gegenüber der Umwelt selber, unabhängig davon, was die jetzt gerade bringt, produziert oder ob sie mir etwas bringt. So, das ist das eine Spannungsfeld. Das zweite Spannungsfeld ist das im Zusammenhang mit der Covid-19-Abstimmung, wo geht, wie gestalten wir Partizipation, wie gestalten wir Demokratie, wie gestalten wir die Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben überhaupt organisieren und dort durchaus auch, welche Rahmen und wie geben wir denen eine Stimme, die vielleicht keine haben, die vielleicht auch komische Stimmen haben, die vielleicht auch etwas vertreten, das uns zuerst gar nicht einleuchtet, aber die gehören auch zu uns und dass die auch dürfen gehört werden, auch wenn viele vielleicht den Kopf schütteln. Also, dass wir, wie können wir ein gerechtes, partizipatives System gestalten? Auch das ist wichtig für die Zukunft, dass Menschen sich angenommen und eingebunden fühlen. Und die dritte Abstimmung mit den Steuern geht um die Rolle der Wirtschaft. Ist die Wirtschaft etwas, was hat die für eine Rolle fürs Zusammenleben, für die Umwelt? Funktioniert die einfach wie ihre eigene Bubble innen und wir haben die besten Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen? Oder heisst Wirtschaften eben auch zum Wohl von einem Planet funktionieren und nicht nur für sich selber? Also da haben wir dann wieder das Menschenbild oder die Frage, schaue ich zuerst für mich selber und je mehr als ich habe, desto besser. Und wenn der andere nicht schaut, ist er selber schuld. Oder sage ich auch, es gibt Leute, die können mit die Handyfähigkeiten nicht. Wir sind füreinander da, wir sind aufeinander angewiesen, sprich, wir müssen solidarisch sein. Und immer wieder die Frage, was ist uns zumutbar und welche Wegweiser leitet uns?
Danke vielmals, Thomas, für die ausführlichen Gedanken von einer sozial-ethischen Perspektive. Und mir wird in den nächsten Wochen mehrere Gäste haben, die das Thema Abstimmungsthema wird anbelangt, uns interessanten Beitrag bringen. Das ist erst Pia Hollenstein von der Klimaseniorin, die hinter März eine Klage gegen die schweizerische Regierung wegen Klima. Und dann haben wir auch Christian Isler. Er ist Co-Geschäftsleiter für den Dachverband Jugendparlament. Die andere wird mir ankündigen und sonst haben wir gerade jetzt sofort auf der Website, im Blog, aktuelle Themen, Fragen zu den eidgenössischen Abstimmungen, die sie darf anschauen. Am Freitag geben wir Stimmen, unsere detaillierte Informationen über die Abstimmungsthemen und ihr könnt das auch geniessen am Freitag. In dem Fall, auch wenn es gibt andere Themen, die ihr findet spannend, dürfen Sie wirklich uns per E-Mail oder im Chat oder per Telefon sagen, was man innebringen thematisch. Oder vielleicht es gibt einfach eine spannende Person, die ihr findet, man sollte einladen als Gast. Und nach Sokrates sage ich, wir haben schon diskutiert über Abstimmung für sich und die Abstimmungsthemen. Wir haben die Welt noch nicht gerettet, aber darum treffen wir uns wieder und diskutieren weiter auch über die Abstimmungsthemen. Danke vielmals und schönen Abend miteinander.
Danke auch und auch einen schönen Abend von meiner Seite. Ethik 22. Aha!